zum Hauptargument von ihr. Das wollte ich am Anfang gesagt haben. Von mir aus kann man es nochmal über die historische Situation 90 folgende erklären. Da sind diese Staaten, die wirklich erstmal arme Staaten waren, in der Konkurrenz zwischen Ost und West mit Projekten jeweils auf die eine oder andere Seite gezogen worden. Zumindest wurde der Versuch unternommen. Als das entfiel, standen sie ohne diese Hilfe, die daraus floss, da und waren deshalb als Staaten leichte Beute für die einzig überbleibende, die Welt dann in zunehmendem Maße beherrschende Logik, nämlich die des Kapitals. Das heißt, die Staaten, stimmt alles, was du sagst, die dazugestimmt haben, haben aus dieser Not heraus, das ist mein erstes Argument, aus dieser Not heraus, wir kommen nicht aus, ohne dass wir mit westlicher Hilfe, technologisch vor allen Dingen aber Kredit, aus den Reichtümern irgendwas machen, ohne das kommen wir zu gar nichts. Dem haben sie zugestimmt aus der Not heraus. Das zweite Argument, mit dem ich das Notargument ergänzen will, habe ich, glaube ich, auch angedeutet, vielleicht ist es zu kurz gekommen, heißt, diese Not als nationale Not war für die Staatsmänner dort vor Ort, die herrschende Elite, sage ich mal, eine, und zwar die einzige willkommene Einnahmequelle. Das habe ich kurz angedeutet mit dem Hinweis Korruption. Also aus der Not und aus dem Interesse heraus, darüber, dass sie ihr Land öffnen dem Kapital, ihrer Staatsmacht selber und ihnen auch durchaus als Herrschaftsfiguren einen Teil von diesen dafür notwendigen Geldern abzuzwacken. Ich lasse es erstmal dabei. Also du hast völlig recht, übrigens auch mit Verträgen. Ich komme nachher noch auf die Abteilung Verträge in einer ganz anderen Weise zurück. Das sind Verträge, aber muss man mal schauen, wie sind eigentlich die Vertragspartner gestrickt.
Das Zulassen der Dritten Welt, so erwähnte da Sachen Zurichtung, durch die erste Welt, das sollte man sich nicht als Schranke denken, sondern hat auch bereits eine Abhängigkeit unterstellt, die diese dritte Weltsouveräne zum Inhalt, zum gewollten Inhalt ihrer Souveränität gemacht haben.
Ja, stimmt. Richtig.
Will noch mal was.
Ich habe das nicht verstanden, was du gesagt hast.
Aber jetzt frage ich mich gerade, warum haben die, wenn sie so abgewiesen waren, für mich habe ich die Frage im Kopf, wieso haben die, also konnten die ohne, also dann waren die ja von Anfang an so angewiesen auf irgendwelche Hilfen. Und dann fing das Netz weg und dann sind sie wieder immer noch angewiesen. Das hört sich doch jetzt, das könnte man jetzt ja auch so verstehen, ja, die haben es doch irgendwie nicht selbst hingekriegt. Also dann, was ich meine, also dann war ja von Anfang an deren Situation so schlecht, dass sie dann quasi erpressbar waren, dass sie dann quasi auf dieses Angebot eingehen mussten vom Westen. Aber das geht doch jetzt nur, wenn man sagt, naja, die haben es halt eben noch von vorher nicht hingekriegt. Könnte man jetzt auch so verstehen, die haben es eben nicht hingekriegt. Das wollen sie aber nicht sagen, aber da frage ich mich gerade.
Aber guck mal, das Argument erpressbar, das Argument Not von vorher kriegen, unterstellt doch, dass diese Staaten selber bei einem Interesse die Herrscher, die dort herrschen wollen, denn bei einem Interesse gepackt werden, das sie haben. Not haben sie doch deswegen, weil sie einen Staat machen wollen, ob sie sich das so ausgesucht haben oder ob es da, das war ja noch. In Klammern das Argument, ja, da wird schon auch mal ein Krieg geführt, aber die dann an die Macht gekommen sind, das waren dann schon welche, die einen Staat machen wollten, indem sie auf einem Weltmarkt das Geld verdienen wollten, das war das Stichwort Rotstoffländer, mit dem sich Staat machen lässt. Aus dem Interesse heraus, erpressbar und von diesem Ausgangspunkt haben sie deswegen eine Not, weil ihnen dafür die Voraussetzungen fehlen. Aber so geht auch beides zusammen, von wegen, dass werden die einen und nicht die anderen.
Die eine Aussage ist, die wurden zugerichtet. Die Aussage ist,
Nein, 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 das sind gar nicht. Die gehen wunderbar zusammen.
Ja, okay, aber da brauchen Sie das zu sagen.
Ja.
Da kann ich es ja gleich auflösen.
Ja.
Das eine ist, Sie wurden zugerichtet quasi, wurden zugerichtet, da sind die ja passiv, dann vom Westen und halt so. Und die Aussage ist, die wollten auf dem Weltmarkt und dann mussten sie quasi über diese Bedingungen konkurrieren und sich da anpassen. Das ist irgendwie.
Wie es zusammengeht. Die Zurichtung ist das Produkt der Art und Weise, wie Sie überhaupt nur Staat machen konnten. Sich nämlich dem Westen nach 90, sich dem Westen nämlich öffnen als das, was man Rohstoffland nennt. Das heißt, die Quellen, die da sind, nicht als Mittel der nationalen Entwicklung zu nehmen, sondern die Quellen, die da sind, zu nehmen und es dem Kapital, des westlichen Kapitals zu gestatten, daraus selbst Reichtum zu schöpfen und von Pacht oder vereinbarten Resultaten des Verkaufs zu leben. Die. Bitte? Vielleicht zu dem Müssen auch noch was. Was sie als Herrschaft dort wollten, deswegen hat mir nicht ganz die Redeweise gepasst, sie wollten dort Staat machen. Weil die Redeweise, die wollten dort Staat machen, erinnert immer so ein bisschen an das, was hier läuft. Das, was die dort unter Staat machen verstanden haben, war aus dieser Situation, wir sind keine Nationalökonomie, wir sind kein funktionierendes Staatswesen mit einem Gewaltmonopol. Wenn wir irgendwie uns aus unseren Quellen bereichern wollen, dann bleibt, das ist Ihr Schluss, der ist natürlich theoretisch falsch, aber kommt aus Ihrer Not, dann müssen wir uns dem westlichen Kapitalismus öffnen und ihm Angebote machen. So, das heißt Subsumption von Land und Leuten, wie ich vorhin gesagt habe, unter dieses Interesse des Westens, wir sind nur Rohstoffland und sonst nichts. Staat machen heißt in der Abteilung, die jeweiligen herrschenden Eliten versuchen darüber, so etwas wie ein reduziertes Staatswesen mit einer Gewalt, die sie ganz als Stamm beispielsweise in den Händen haben, hinzukriegen, der aber dann auch wiederum nur, die aber auch dann wieder nur eingesetzt wird, nicht als Monopol, geht gar nicht, haben sie gar nicht die Mittel zu, sondern eingesetzt wird, um genau diesen Rohstoffabtransport möglichst so zu begleiten, zu überwachen, wie es das westliche Kapital braucht. Also der Zusammenhang zwischen Zurichtung und staatlichem Interesse heißt, die Art und Weise, wie sie dort von vornherein zugerichtet waren, hat ein staatliches Interesse auf den Plan gerufen, das von dieser zugerichteten Lage sich für sich was versprochen hat.
Wenn man mal den Vergleich weglässt, dann ist das, womit diese Staaten sich in diese Abhängigkeit hineinwirtschaften, wirklich erstmal der elementare Herrschaftswille, Herrschaft über diesen Landstrich zu etablieren, die sicherzustellen und den Landstrich zu einer Bewirtschaftungsquelle der Herrschaft in irgendeiner Weise zu machen. Der Landstrich, das was es dort gibt, was es an Leuten gibt, sollen die Mittel für das Aufrechterhalten und Ausbauen der Herrschaft abwerfen. Das machen auch die dort. So, wie sie das jetzt machen, beginnt bei denen übrigens lange vor 90 mit einer ganz rohen Herrschaftsfrage. Macht kommt aus den Gewehren, hat Mao zu tun gemacht. Das ist das Erste, womit die einsteigen, eine Machtfrage zu klären. die kolonialen Landstriche unter eine eigene Gewalt zu bringen. Das ist das Erste, was dann diese Gewalt aus dem Land auch wieder rausholen muss. Das ist ein Herrschaftsbedarf dem Landstrich gegenüber. Seinen Etablierungsaufwand abzuwerfen. Und mit diesem Interesse stehen die im Verhältnis zu den Staaten auf der Welt, die es schon gibt, die mächtig sind, die daran Interesse nehmen, die ihnen übrigens auch die Waffen geliefert haben, mit denen sie diesen antikolonialen Machtkampf überhaupt zustande gebracht haben. So, jetzt geht es los, dann gibt es das Ringen von zwei Blöcken, das war damals historisch so, aus diesem Herrschaftsinteresse dort unten für sich was zu machen. Ja, das ist die Wahrheit von diesem freundlichen Wort Entwicklung. Aus dem Herrschaftsbedarf dort unten für sich was zu machen. Das fand ich richtig an der Überlegung hinten aus der Ecke. Damit, mit diesem Interesse, Herrschaft über diesen Landstrich auszuüben und aus dem die Mittel für die Herrschaft herauszuwirtschaften, damit werden die erpresst. Das ist eine etwas andere Formulierung als die kriegen was nicht hin. Denn eins müssen sie alle mal immer mal wieder hinkriegen. Diese Adresse zu sein, die Herrschaft immerhin so weit dort unten ausübt, dass man sich von den mächtigen Staaten aus mit denen ins Benehmen setzt und ihnen sagt, was sie tun sollten, wenn sie an der Macht bleiben wollen.
Und ja, das finde ich. Und diese Machtfrage hat heute eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Form angenommen, wir brauchen so viel Machtmittel, dass diejenigen, die uns als Rohstoffland benutzen, das auch können. Das ist die Form, die das heute angenommen hat.
Es handelt sich sogar um Staaten, die nicht mal das mehr zustande bringen. Das gibt es ja auch. Ja. Neulich haben wir mal über Mali uns unterhalten, was da mittlerweile für Zustände einreißen. Und es gibt auch ganze Landstriche, in denen geht die Benutzung als Rohstoffquelle auch ohne auf die örtliche Gewalt großartig noch zurückzugreifen, dass die da für Ordnung und Verkehrswege und so, also jedenfalls auf Ordnung auf den Verkehrswegen sorgt, dann macht man das auch an denen vorbei. Das gibt es mittlerweile auch. Das ist die Kategorie der gescheiterten Staaten, was nicht heißt, dass aus denen nicht immer noch Rohstoffe zu holen sind.
Und das hat dann die Verlaufsform, dass die kapitalistischen Großkonzerne sich ihre bewaffneten Einheiten selber mitbringen, ihr Eigentum und das, was sie da machen wollen, selber schützen. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen zu dem, was er gesagt hat. Dass die Machtfrage inzwischen das ist, nämlich mit westlichem Geld und westlichen Waffen abzusichern, dass dort dass sie Rohstoffland sind und bleiben. Das ist der Anspruch, der an sie gestellt ist und den sie an sich selber stellen. Ob der gelingt, ist eine andere Frage. Und dass der manchmal nicht gelingt, das war eben der Hinweis auf Mali. Und dass der manchmal nicht gelingt, hat nicht nur seinen Grund darin, dass es denen vielleicht an Mitteln fehlt, sondern hat manchmal auch den Grund darin, das war mein vierter Punkt, dass inzwischen die Machtfrage zu einer Machtkonkurrenz zwischen Stämmen in diesem Land geworden ist. Also das muss man sich so vorstellen, dass jetzt die SPD nach der Wahl sagt, jetzt bewaffnen wir uns und marschieren gegen Berlin. So ungefähr.
Das braucht sie aber nicht, weil man auch in Düsseldorf Ministerpräsidentin sein kann. Das ist halt etwas anders hier.
Kann ich weitermachen? Ja? Mein dritter Teil. Umgang mit den Flüchtlingen hier. Das muss ich nicht groß betonen, das liegt völlig auf der Hand, dass die westlichen Nationen, die Afrika in der genannten Weise und jetzt nochmal in der Diskussion zugespitzten Weise aufmischen, von den negativen Konsequenzen dieser Politik nicht betroffen sein wollen. Ja, das Elend ist bedauerlich, da schickt man denn auch mal Lebensmittel in Lager, aber letztlich ist es nicht ihr Bier. Und wer es lebend übers Mittelmeer bis an die hiesigen Grenzen schafft, den erwarten dort Grenzbefestigungen und Grenzbehörden, die ihn abweisen, zurückschicken, ertrinken lassen, im Lager stecken und so weiter. Darin sind sich die Politiker einig, auch nach Lampedusa weitermachen, wie bisher, effektiver weitermachen. Was das effektiver für einen Inhalt hat, habe ich gesagt, möglichst ohne diese Leichen. Neue Maßstäbe, müsste damit auch klar geworden sein, für die Flüchtlingspolitik sind weit und breit nicht zu sehen. Die Lage ist eben die Lage. Weltweite Überbevölkerung, weltweite Fluchtbewegungen, das ist die Lage. Und die können die europäischen Staaten nicht abstellen. Das sind ja, wie nachgewiesen, notwendige Produkte ihrer Benutzung dieses Kontinents. Und weil es notwendige Produkte ihrer Benutzung sind, wollen sie die auch gar nicht aus der Welt schaffen. Nur den Umgang damit ändern. Wie verläuft nun die Abwehr? Die Abwehr der Flüchtlinge. Die Bekämpfung der Probleme also, die die Flüchtlinge ihnen machen. Natürlich geht jede Abwehr von Flüchtlingen an den Grenzen zunächst einmal einher mit dem Einsatz von viel Gewalt. An den Grenzen, aber auch im Inneren der EU, und zwar mit viel staatlicher Gewalt. Da wird nicht willkürlich Jagd gemacht, sondern da wird staatliche Gewalt eingesetzt. Und das heißt, diese Gewalt im Umgang mit Flüchtlingen geht hübsch nach Recht und Gesetz vor. Und weil sie nach Recht und Gesetz vorgeht, geht sie zumindest für diejenigen, die das veranstalten, auch in Ordnung. Da gibt es eine Fülle von Gesetzen inzwischen. Asylrecht, Aufenthaltsrecht, Asylverfahrensrecht, Asylbewerberleistungsgesetz und so weiter. In all diesen Gesetzen wird für jeden Flüchtling, besser gesagt, für jeden gewünschten Umgang mit Flüchtlingen ein passender Rechtsstatus geschaffen. Und es gibt paradoxerweise sogar auch den Rechtsstatus des Illegalen. Damit legen sich die Politiker diese Flüchtlinge als ihre Rechtssubjekte zurecht, für die sie rechtlich zuständig sind, obwohl sie Bürger eines fremden Staates sind. Übrigens kann man das natürlich nur mit Flüchtlingen aus diesen Ländern machen. Mit Bürgern aus der Türkei ginge sowas nicht so einfach. Die Konsequenz dieses Rechtsstatus der Illegalität, des illegalen Flüchtlings, heißt, dass diese Flüchtlinge bereits auf hoher See, also noch außerhalb des Rechtsgebiets der EU, zu Illegalen, damit eigentlich zu Kriminellen, erklärt werden, was je nach Rechtsauffassung der einzelnen europäischen Länder zu unterschiedlichen Konsequenzen führt. Durch die Zeitungen ist dieses Bossi-Fini-Gesetz der Italiener gegangen. Dieses Gesetz, was da heißt, alle diejenigen, die Menschen bei illegalen Handlungen unterstützen, machen sich selbst illegaler Handlungen schuldig. Da sind Fischer verknackt worden. Oder umgekehrt, wird so etwas auch als Verzicht auf Hilfe, also als unterlassene Hilfeleistung gebrandmarkt. Den Flüchtlingen können natürlich diese feinen Rechtsunterschiede, mit denen sie da beglückt werden, scheißegal sein. Die wollen nur an Land, die wollen Unterkunft und möglichst Arbeit. Aber einmal dort angekommen, wird an ihnen sofort das jeweils für sie zuständige Recht und Gesetz vollstreckt. Und das heißt, als diese illegalen Flüchtlinge, die sie sind, dürfen sie was. Dürfen sie zunächst was. Nach Recht und Gesetz dürfen sie nämlich einen Asylantrag stellen. Diesen Asylantrag stellen dürfen sie stellen, die Modalitäten sind jetzt erstmal egal, um dann nach dessen Ablehnung in aller Regel ebenfalls wieder nach Recht und Gesetz abgeschoben zu werden. Das ist eben die Schönheit an diesem rechtsstaatlichen Verfahren des Flüchtlingsumgangs. Man muss den Leuten erst was rechtlich erlauben, um ihnen damit alles, was sie eigentlich wollen, zu verbieten und sie abzuschieben. Und dass die meisten von diesen Flüchtlingen aus Afrika abgeschoben gehören, da sind sich die Politiker nicht nur sicher, sondern dafür haben sie selbst einen eigenen Rechtsstatus geschaffen. Die meisten dieser Flüchtlinge gelten ihnen nämlich als Wirtschaftsflüchtlinge. Und Wirtschaftsflüchtlinge, da muss man einen Moment bei verweilen, das sind Flüchtlinge, die laut Asylgesetz, ich zitiere, aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, hierher kommen. Nebenbemerkung, hübsch, die Gleichsetzung von ökonomischer Not und Krieg, das hat ja was für sich. Wenn ein Volk vom Krieg betroffen ist, dann geht es ihm selten wirtschaftlich besser. Ich will aber was anderes raus in dieser Kategorie Wirtschaftsflüchtling. Diese Ausgrenzung, die im Begriff Wirtschaftsflüchtling gefasst ist, verweist nämlich auf was Doppeltes. Die verweist erstens darauf, dass, wie gesagt, das können wir schnell erledigen, das ist ziemlich klar, die vom Westen an ihnen hergestellte Not den Westen nicht nur nichts angeht, sondern die Kategorie Jonas, bringst du mir Wasser mit? Sondern die Kategorie Wirtschafts... Wasser, nur Wasser. Die Kategorie Wirtschaftsflüchtling ist ja eine Verurteilung dieser Menschen und nicht eine Charakteristik ihrer Not, weswegen damit auch diese Menschen wie ein Anschlag auf ihre nationalen Belange beurteilt werden. Ausländische Menschen in existenzieller Not gelten als Anschlag auf die hiesigen Verhältnisse. Der zweite Gesichtspunkt, der sich aus dem, was Wirtschaftsflüchtling ist, ermitteln lässt, der ist mir noch ein bisschen wichtiger. Es verweist nämlich die Kategorie Wirtschaftsflüchtling auf ein staatliches Sortierungsinteresse innerhalb der Flüchtlingsmassen. Die Flüchtlinge sind eben nicht einfach nur alle Flüchtlinge, einer wie der andere, sondern unter denen, und das ist dem Begriff dieser Sonderkategorie Wirtschaftsflüchtlinge zu entnehmen, unter denen gibt es solche und solche. Wirtschaftsflüchtlinge und andere. Und in der Tat, innerhalb der Asylgesetzgebung, der Ausländergesetzgebung, sortiert der Staat die Flüchtlinge durch, und kennt für sich Ausnahmen von der Regel, dass er erst einmal ganz prinzipiell diese ganzen Menschen nicht bei sich haben möchte. Diese Ausnahmen umfassen, das mache ich jetzt mal ein bisschen kürzer, politisch Verfolgte als erstes, ausformuliert noch durch die Genfer Flüchtlingskonvention, das lasse ich jetzt auch mal weg. Erstens politisch Verfolgte und zweitens natürlich alle diejenigen Flüchtlinge, an denen der Staat noch irgendwie ein ökonomisches Interesse festmachen kann, für die er noch irgendwie eine Sorte von Verwendung entdeckt. Übrigens, gelegentlich werden diese Gesichtspunkte auch miteinander verknüpft. Die Beispiele lasse ich jetzt aber auf. Ich will mich jetzt mit der politischen Verfolgung nicht weiter befassen, sondern auf die andere Abteilung gehen. Die politische Verfolgung nur ganz kurz. Es ist völlig klar, dass der Staat unter politischen Verfolgten nicht Leute meint, die beispielsweise als Kommunisten oder als Sozialisten ihrer Herrschaft ans Leder wollen, dann den Kürzeren gezogen haben und deswegen hierher kommen wollen. Das sind ja Menschen, wenn so etwas hier passieren würde, hier gleichermaßen verfolgen würde. Also politisch Verfolgte sind immer nur diejenigen Flüchtlinge aus Staaten, die er zu seinen Feindschaftsstaaten erklärt hat. Nur diejenigen sind für ihn politisch Verfolgte, und zwar deswegen. Und wie kann er die benutzen? Die kann er benutzen, um mit deren Flucht hierzulande seine Begründung der Feindschaft an diese Staaten noch weiter zu untermauern. Das ist doch klar, schaut euch diese Opfer an aus diesen Staaten. Das sind doch Opfer von Unrechtsregimen. Und wenn sie Opfer von Unrechtsregimen sind, dann können wir die westliche Freiheit sowas doch nicht dulden. Also Embargo bis hin zu Krieg, die Maßnahmen kennen wir. So, ich will zu der anderen Abteilung ein bisschen was sagen, weil das scheint mir wichtig zu sein.